willkommen. Es ist Samstag, der 3. Mai 2025 und ihr hört Nacktes Niveau, den Podcast für Demokratie ohne Adjektive. Den Podcast für alle, die so extremistisch sind, Staat und Union zu trennen. Mein Name bleibt Paul Brandenburg und ich habe neben meiner altbekannten Bitte noch einen besonderen Hinweis für euch. Meine Bitte allerdings ist wichtiger denn je, denn dieser Podcast ist von allen Werbegeldern bei YouTube abgeschnitten. Wir haben also keinerlei Sponsoren oder andere Einnahmen als einzig und alleine euch, unsere hochgeschätzten Hörer. Solltet ihr also auf Zensurplattformen mit Werbung belästigt werden, dann eben nicht mit unserer Beteiligung. Darum bitten wir euch herzlich, haltet uns mit einer direkten Spende auf Sendung. Nacktes Niveau und die Arbeit unseres Teams sind nur dadurch möglich. So ihr etwas geben könnt und möchtet, geht auf paulbrandenburg.com/spende und wählt dort euren bevorzugten Zahlungsweg. Ich sage herzlichen Dank im Namen des ganzen Teams im Voraus und sage euch, ob ihr spendet oder nicht, wir bleiben für euch selbstverständlich kostenfrei und auch wer einmal live, zumindest mit mir, diskutieren will, der ist herzlich eingeladen für Donnerstag, den 8. Mai um 18 Uhr nach Potsdam. Alle Details dazu im Laufe dieser Sendung. Und zu der begrüße ich sehr herzlich aus Berlin den Vorsitzenden der Good Governance Gewerkschaft und inzwischen juristischen Endgegner der diversen illegitimen Regierungen im besten Deutschland aller Zeiten, Marcel Lute. Und aus ihren Kärntner Alpen die Fundamentalistin der Vernunft, Journalistin, Moderatorin Milena Preradovic. Seid willkommen, ihr beiden.
Hello.
Guten Morgen.
Ja, ich sage es immer öfter hier, was eine Woche, wir müssten eigentlich bald häufiger Ausgaben machen, weil wir sonst mit der Nachrichtenlage nicht hinterherkommen. Ein besonderes Ereignis dieser Woche, aber das müssen wir ganz zu Anfang erwähnen, denn wir wissen ja, nur die Guten sterben früh und darum lebt Angela Merkel immer noch. Und jetzt ist sie wieder vor ihre Jünger getreten beim Reichsparteitag der WOKO-Kirche Harams, offiziell genannt der Evangelische Kirchentag in Hannover. Und dort wiederholte Merkel ihren berüchtigten Schlachtruf der Umvolkung, wir schaffen das. Und tatsächlich hat sie ja mit ihrem Projekt der Auslöschung der deutschen Gesellschaft aus ihrer Sicht einen guten Weg schon zurückgelegt. Meine Frage an euch aber, denn die Meldung gab es ja auch in den Regiemedien, meine Frage an euch beide ist die nach Merkels neuer Zielvorgabe für ihre Gefolgschaft. Denn Merkel hat da in Hannover auch ausgegeben, wo denn am meisten getan werden müsse, wo die Jugend und alle anderen die Politik am stärksten anpacken müsse, um die Welt voranzubringen. Marcel, ich weiß nicht, ob du es gelesen hast. Wahrscheinlich hast du den Küchentag im Livestream geschaut und weißt es deswegen. Wie aus dem FF. Ansonsten musst du raten. Welches ist das wichtigste Feld nach Mutti Merkels Ansicht?
Also da muss ich in der Tat raten, weil ich mir solche Veranstaltungen auch noch nicht mal in der Zusammenfassung anschauen würde. Irgendwas mit Klima würde ich jetzt mal annehmen.
Volltreffer!
Toll! Ja, sehr gut. Das Schöne daran ist ja, dass man aus dem Klimaquatsch alles mögliche andere ableiten kann. Ja, Hungern für das Klima, Migration für das Klima, Gruppenvergewaltigung für das Klima und so weiter und so fort. Das ist ja mit dieser Absurdität ist ja wirklich eben alles möglich, wenn man sich erst einmal auf diese Denkweise einlässt.
Ja, wohl wahr. Milena, du hast es ja bestimmt auch gewusst. Insofern ist es gut, dass Marcel es erraten hat. Aber sie hat es wirklich gesagt, ja.
Nee, ich habe es nicht gewusst. Ich hätte es vielleicht erraten, aber Marcel war natürlich wie aus dem FF, so kennen wir ihn. Was mir bei diesem Evangelischen Kirchentag allerdings aufgefallen ist, dass sie machen jetzt spezielle Veranstaltungen für Kinder. Und zwar machen sie eine Veranstaltung, bei der sind weiße Kinder ausgeschlossen. Das ist nur für Kinder, schwarze Kinder, bunte Kinder, also Kinder mit anderen Hautfarben als weiß. Weiße Kinder sind explizit nicht zugelassen. Und es gibt auch Veranstaltungen, wo Menschen nicht zugelassen sind, die nicht von Rassismus betroffen sind. So heißt das dann. Also Weiße, die nicht von Rassismus betroffen sind, werden nicht zugelassen. Also es breitet sich ein wirklich erschreckender Rassismus. Ich nenne das ist ja auch Rassismus, ja. Also das ist halt umgekehrter Rassismus in der Kirche aus, in der evangelischen. Umgekehrt? Ja, nee, nicht. Ja, gut. Für jemanden, der ja, nee, okay. Nicht umgekehrt. Es ist Rassismus. Auch wenn es gegen Weiße natürlich gar keinen Rassismus geben kann, aber es ist natürlich Rassismus.
Aber was sind denn Weiße, liebe Milena? Ich würde das gerne mal, wenn wir die Zeit gerade haben, einmal verstehen. Was ist
also
denn genau
bevor du in Urlaub fährst? Du, bevor du in Urlaub fährst, bist einer?
Nee, aber Marcel, die Zeit haben wir auch nicht, weil wenn wir das Fass aufmachen, dann sitzen wir übermorgen hier noch. Aber die offizielle, da kann ich dir vielleicht helfen, das offizielle Dogma aus der Bibel Boko Harams lautet, Weiße können nicht rassistisch beleidigt werden und können nicht betroffen sein, Zitat Ende, von Rassismus. Das geht nicht. Nach deren Definition können nur nicht Weiße. Und was die sind, wechselt immer mit der politischen Opportunität.
Ja, aber Entschuldigung, da muss ich wirklich, das verwirrt mich. Ist jetzt damit
Nein, tut es nicht. Es verwirrt dich überhaupt nicht. Nein, es verwirrt dich nicht.
Was ist denn jetzt zum Beispiel, liebe Milena, mit meinen Kindern?
Was ist mit deinen Kindern?
Naja, die stammen ja dann, also wenn man das jetzt mal so ableitet, um in diesen Diktionen dann von dieser Sekte zu bleiben, dann stammen die ja aus gemischt ethnischen, gemischt rassigen oder wie will man das
nennen? Ich weiß es nicht, ich kenne deine Kinder nicht.
45 üblich, Verbindungen. Naja, die Mutter ist ja Kroatin. Ist das denn...
Ja gut, das ist schon, nein, das ist weiß. Es geht ja um die Hautfarbe da.
Naja, die Frage ist aber gut, wessen Rassentheorie gilt? Ja, gilt die der Nazis oder gilt...
Ich bin ja auch halb Serbin, ja? Also,
ja, aber das sagt doch nichts, also die Nation sagt doch nichts über die Hautfarbe aus.
Nein, das hab ich ja auch nie behauptet. Das ging ja um Hautfarbe. Also insofern, wenn deine Kinder jetzt dunkler sind.
Gibt es so einen Farbfächer oder sowas vielleicht?
Ich weiß es nicht, frag doch die evangelische Kirche. Ich habe doch nur erzählt, was die da machen.
Ich fürchte auch, Marcel, das sind wir nicht qualifiziert, die Ideologie.
Ich bin da völlig der falsche Anschreibpartner.
Ja, da musst du dann wirklich, da musst du begeisterte Rassisten ansprechen oder anschreien. Da bist du hier falsch. Also mit Rassismus können wir leider nicht dienen. Auch wenn das natürlich gerne von gewissen Behörden anders behauptet wird. Zu denen kommen wir dafür umso ausführlicher. Denn die Bombe dieser Woche war selbstverständlich das, was das sogenannte Bundesamt für Verfassungsschutz am Donnerstag bekannt gab, respektive Nancy Faeser als oberste Leiterin, als oberste Führerin dieser Behörde, verlas nämlich dort die Presseerklärung des Bundesamtes für Verfassungsschutz und in der stand zu lesen, dass die AfD, die Alternative für Deutschland, als größte Oppositionspartei des Landes mit aktuell um 26% Zustimmungswerten jetzt offiziell in ihrer Gesamtheit als gesichert rechtsextremistisch einzustufen ist. Der Grund laut Bundesamt ist, dass, Zitat, in der Partei vorherrschende ethnisch abstammungsmäßige Volksverständnis, das nicht mit der freiheitlich-demokratischen Grundordnung vereinbar sei. Dieses ziele darauf ab, laut Bundesamt, bestimmte Bevölkerungsgruppen von einer gleichberechtigten gesellschaftlichen Teilhabe auszuschließen, sie einer nicht verfassungskonformen Ungleichbehandlung auszusetzen und ihnen damit einen rechtlich abwertenden Status zuzuweisen. Punkt. Ende. Tja, was daraus folgt, werden wir noch sehen. Nancy Faeser hat erstmal festgehalten, Milena, das bedeutet keinen Automatismus für ein AfD-Verbotsverfahren. Das sei noch ein getrennter Vorgang. Das hat sie ganz ungefragt, aber selbst schon mal hervorgehoben. Wat nu?
Ja, aber ich finde auch diese Begründung schon so absurd. Ich meine, ich wüsste nicht, wo bei der AfD es steht, dass Menschen, die jetzt nicht... biodeutscher Abstammung sind, benachteiligt werden sollen. Also,
ja, das haben sie auch nicht gesagt. Sie haben explizit gesagt, da haben sie Dokumente und Beweise, die sie nicht veröffentlichen.
Ach so.
Ja.
Ja. Verfassungsschutz gegen die Verfassung. Also man könnte das wirklich so sagen. Also das konnten die Deutschen, glaube ich, immer schon gut. Ich meine, zweimal vorher wurden in verschiedenen Deutschlands Geheimdienste installiert, die Bürger bespitzeln sollten und verfolgen. Und jetzt scheint es zum dritten Mal soweit zu sein. Ja, also ich meine, ich habe mir vorhin so ein bisschen auf X umgeschaut und alle nehmen, die dort schreiben, nehmen an, tja, es könnte daran liegen, dass die AfD die CDU überholt hat in den Umfragen.
Nein.
Nur die anderen, die das halt gut finden, die sagen, ha, jetzt behaupten die AfD-Leute, es läge daran, dass die CDU die AfD überholt hat. Ne? So nach dem Motto, wie absurd. Nein, manchmal, wenn es quakt wie eine Ente, ist es eine Ente. Ja. Also die Brandmauer ist ja gescheitert. Ja, und ich tippe jetzt, also ich war ja immer der Auffassung, dass es wahrscheinlich kein Verbotsverfahren gibt, weil es halt viel zu lange dauert, aber ich glaube, inzwischen dauert es vielleicht gar nicht mehr so lange. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass dieses Verbot kommt, weil es nimmt ja alles so, sagen wir mal, an Schnelligkeit zu. Es passiert ja gerade ganz viel gegen Kritiker des Regimes. Wir haben ja jede Woche immer neue Dinge, ja, also inzwischen schon für Satire 7 Monate Haft auf Bewährung, wo wir dann vielleicht noch dazu kommen, dass die Staatsanwaltschaft sogar mehr will und jetzt in die Berufung geht, ja. Und gegen Kritiker des Regimes passiert ja jetzt auch ganz viel, ne? Das merken wir ja gerade. Die Reichweite wird zum Beispiel auf YouTube extrem eingeschränkt, ja. Also bei dir, bei mir und ich nehme an, bei vielen anderen. Und was mich so ein bisschen... Was mich ein bisschen erschüttert und traurig macht, auch X von Elon Musk macht mit, ja. Also ich bemerke, dass mir inzwischen tausende Follower abhanden gekommen sind. Mir schreiben Leute, dass ich nicht mehr in ihren Timelines angezeigt werde. Oder was mir gestern passiert ist, das war schon ein bisschen der Höhepunkt. Ich wollte ein Video von Punkt Preradovic hochladen. Und immer wenn ich es draufgesetzt habe und es, bevor der Upload hochging, sagte es Fehler. Aha, ich habe alles versucht, immer raufgeladen, runtergeladen, neu, das alles. Also ich habe alles versucht, eine Stunde lang ungefähr. Und dann habe ich gedacht, aber komisch, im Off läuft das Video ja. Also ich kann es ja sehen und es läuft. Und dann habe ich einfach mal auf Posten gedrückt und dann ging der Upload hoch. Die haben mich verarscht. Die wollten mich durch Verarschung davon abhalten. Also ich meine, vielleicht ist das natürlich alles Zufall, aber ich habe schon den Eindruck, es eskaliert gerade enorm. Wir sehen es wirklich in den sozialen Medien. Ja.
Klang so ein bisschen nach der Technikkompetenz von Marcel Luther, nicht so. Vielleicht lag es ja auch daran. Wenn es denn jetzt aber vor Gericht geht, das ist natürlich das Stichwort für Marcel Luther. Wir wissen, der Mann ist ein Krieger vor den Gerichten und lässt sich auch durch Rückschläge dann nicht beeindrucken. Wenn es denn jetzt zu einem Verbotsverfahren kommt, ich persönlich glaube das eh schon lange und gehe da fest von aus, dass es kommt, dann ist ja die Frage, was dabei rauskommt und wie das dann ausgeht. Du bist ja immer Optimist. Also wie geht es weiter nach dieser Einstufung, Marcel Luther?
Ach, ich bin da ja nicht zwingend Optimist. Ich sage nur, wie es jeweils nach dem Grundgesetz ablaufen müsste. Und wenn es nach dem Grundgesetz ablaufen würde, müsste man sich über so ein ridikules Verbotsverfahren nicht die geringsten Gedanken machen. Also die Vorwürfe, die da erhoben werden, sind ja vollständig, wie man vor Gericht sagen würde, unsubstanziert. Ja, es wird nicht gesagt, wer, wann, wo, was genau eigentlich gesagt oder getan haben soll, dass diese Einschätzung führen kann. Nun erinnern wir uns, dass es recht üblich ist, dass Nachrichtendienste irgendwelche Erkenntnisse behaupten, dass dann hinausgeblasen wird und daraufhin alles Mögliche passiert. Also die erste Assoziation, die ich jetzt eben hatte, war die tolle Feststellung der Weapons of Mass Destruction im Irak, die ja die Rechtfertigung für den Angriffskrieg auf den Irak seinerzeit waren. Und wo sich dann eben halt auch herausstellte, upsi, das war natürlich Quatsch, den unsere CIA da damals verbreitet und erzählt hat. Und die haben auch gezielt den US-Präsidenten an dieser Stelle an der Nase herumgeführt, wie er einige Jahre später bekannt wurde.
Ja, oder damals die Babymorde, die angeblichen, ne, dass Saddam Hussein in Kuwait angeblich in Entbindungsstationen und mögliche Babys in Brutkästen erstechen ließ. Die Brutkastenlüge, das war auch so.
Alles. Also da ist ja auch nichts absurd genug. Der Punkt ist, es muss natürlich in einem solchen Verfahren, muss alles offengelegt werden. Und das ist wiederum der Grund, weswegen ich ganz fest annehme, dass es ein solches Verfahren überhaupt nicht geben wird. Die AfD scheint, so ja auch Meldungen unter anderem betreffend das Land Brandenburg, durchsetzt zu sein von haupt- und nebenamtlichen Mitarbeitern der Verfassungsschutzbehörden.
60 Stück wurden da jetzt gemeldet, ja genau.
Und da ist ja, das war auch schon beim NPD-Verbotsverfahren seinerzeit das Problem, wenn man feststellt, dass tatsächlich diejenigen, die angeblich ganz, ganz böse Sachen sagen, im Zweifel diejenigen sind, die diesen Zettel unmittelbar vom Verfassungsschutz bekommen haben, um ihn dann vorzulesen, dann geht ein solches Verfahren natürlich schlichtweg in die Hose. Und angesichts des großen Dilettantismus einerseits und der Demokratieferne, die ich bei dieser Bundesregierung und auch bei ihrem designierten Nachfolger im täglichen Handeln ja sehe, also was den Kampf gegen die der Demokratie grundlegende Grundrechtsfrage, nämlich der Meinungsfreiheit angeht, was das alles betrifft, gehe ich davon aus, dass sie sich a. nicht trauen werden oder b. ein solches Verfahren jedenfalls nicht das Licht der internationalen Öffentlichkeit überleben wird. Ich mache mir da um ein tatsächliches AfD-Verbot keine Sorgen in dem Sinne. Im Übrigen, was soll das denn bitte schön bringen? Wenn man damit einmal anfinge, dann würden sich natürlich sofort entsprechende Nachfolger finden, die im Zweifel a. mehr Zustimmung noch haben und b. noch deutlicher sind, weil es die Leute doch auf die Palme bringt. Was für ein unfassbarer Angriff hier auf die Herrschaft des Volkes, die Demokratie, Demos, das Volk, tatsächlich vollübt wird. Immer wieder durch die Bürokratie, ja, die sich mittlerweile ja eben noch nicht einmal den Anschein eines rechtsstaatlichen Handels geben will.
Also dein Optimismus in allen Ehren. Du hast natürlich recht, wenn man es so im, sagen wir mal, im Sinne des älteren Deutschlands sieht. Ja? Ob 60 Verfassungsschutzbeamte innerhalb der AfD heute noch ein so großes Problem darstellen, ja, in der Rechtsprechung, das ist halt die Frage. Also ich hätte vor ein paar Monaten noch genauso gesprochen wie du. Inzwischen bin ich mir gar nicht mehr so sicher. Und dieses zweierlei Maß ist sowieso so klasse. Ich habe ja diese Woche mit dem ein Interview gemacht mit dem Philosophen und Historiker Michael Andrik, ja, der zum Beispiel auch diese Absurdität dieses 33 ist jetzt Narrativs aufgezeigt hat. Und wir kamen dann drauf, dass er sagte, im Übrigen das Wort kriegstüchtig, ja, ist eines der wichtigsten Wörter der Nazi-Propaganda gewesen. Ja, das scheint im besten Deutschland aller Zeiten niemanden zu stören. Also ich glaube, hier wird sich wirklich an den schlimmsten Zeiten orientiert inzwischen. Also, aber ich bin auf die nächste Umfrage gespannt. Was glaubt ihr? Wird die AfD zulegen?
Sie hat jetzt erstmal, was ihr mir gemerkt hat, ganz fix bei Welt nochmal einen Absacker gemacht. Also das ZDF-Politbarometer hat plötzlich und unerwartet und ohne jeden Zusammenhang zu dem Verbot, sogar ganz kurz vorher nochmal rausgegeben, AfD drastisch abgesagt, so hat das die Welt dann formuliert.
Aber das kommt natürlich von vorher, ne?
Ja.
Vor dem Verbot, ja?
Ja, aber schon klar. Aber sie haben es extra nochmal vorher rausgehauen, weil ja gleichzeitig, ich glaube, es war eine INSA-Umfrage, die AfD als stärkste Kraft gesehen hat mit 26%. Und ich würde ja mal wetten, dass sowohl die Eintritte als auch die Wählerschaft der AfD jetzt gewaltig aufgehen werden. Also,
ja, ich glaube ich auch. Aber ich glaube, Freitag ist normalerweise der Tag des ZDF-Politbarometers. Okay. Also das ist, glaube ich, normal.
Gut. Dann hat das nichts mit irgendwas zu tun. Wie es dann weitergeht, werden wir wohl erleben. Aber mit welchem Personal, das wissen wir mittlerweile inzwischen schon. Wir wissen jetzt, wer denn Minister werden soll. Eigentlich ist alles gesagt aus meiner Sicht über diese kommende Bundesregierung, wenn man sich vor Augen führt, dass Philipp Amthor... der Regierungsmitglied für Modernisierung und Bürokratieabbau. Ein Kindergartenkind, das so alt aussieht, wie es biologisch nie werden kann, schon von
allerdings
Anfang
hat er schon eine Korruptionsvergangenheit. Ja. Wir erinnern uns.
Okay, der ist in der dritten Reihe, der ist Wasserträger für irgendeinen Minister als Staatssekretär oder irgendwas. Aber gucken wir uns die an, die da gesetzt sind. Marcel Luthe hat es schon auf Ex kommentiert. Johann Wadepool oder Wadefuhl, ich weiß nicht genau, wie er sich ausspricht, der soll Außenbaerbock werden und macht auch im Prinzip nahtlos so weiter, wie Annalena Trampolina es vorher gemacht hat. Die hatte bekanntlich Russland in dem Satz den Krieg erklärt und Wadepool hat vor einiger Zeit bereits erklärt, wie das Neue Deutschland schreibt, Zitat, Russland wird für immer ein Feind für uns bleiben. Marcel Luthe, so fängt deutsche Kriegstipp-Kommandant hier an mit der neuen kommenden Regierung.
Ja. Also schlicht ja, der Satz steht ja für sich. Also Annalena Baerbock hat es geschafft, sich innerhalb kürzester Zeit, nachdem sie Außenministerin wurde, international zu blamieren. Und ihr designierter Nachfolger schafft das eben halt schon vorher. Ich finde das in der Tat eindrucksvoll. Ich habe jetzt auch mit großem Schrecken gesehen, dass er sich mit einem japanischen Minister getroffen hat. Dort es ist noch nicht überliefert, ob er da womöglich dann entsprechend China als Feind beschimpft hat, um da irgendwie auch nochmal auf eine deutsch-japanische Achse aus der Zeit, die anscheinend für diese Leute besonders interessant ist, anzuspielen. Es ist alles unglaublich. Ich hatte in einem größeren Interview zu diesem Koalitionsvertrag schon gesagt, es ist letztlich, diese Bundesregierung verdient Verachtung. Und da wusste ich noch nicht mal, wer genau Mitglied dieser Bundesregierung sein wird. Aber tatsächlich, offensichtlich hat man sich an meiner Prophezeiung orientieren wollen und genau die Leute ins Kabinett berufen, die am geeignetsten dafür sind, dieses Land international noch lächerlicher zu machen, als es die Vorgängerregierung geschafft hat.
Also noch ist Saskia Esken nicht gesetzt.
Nein, aber ein designierter Finanzminister, der von Finanzmärkten, überhaupt tatsächlich von volkswirtschaftlichen und betriebswirtschaftlichen Fragen nicht die geringste Ahnung hat.
Ja.
Dahinzusetzen ist einfach, also gerade im Übrigen in einer Situation, die ökonomisch so dramatisch ist, wie keine zuvor in der Geschichte der Bundesrepublik. Alleine die 900 Milliarden Merz-Schulden, die irgendwie in diesem Haushalt, also alleine die Zinszahlungen, dafür abgebildet werden müssen. Die Rezession, in die Deutschland gerade mit vollem Karacho geschlittert ist und sich bereits befindet, ja, alle Indikatoren weisen darauf hin, es wird weiter bergab gehen. Und dann einen solchen Dilettanten als Finanzminister dahinzusetzen, ist unglaublich.
Ja, als Finanzminister ist er dilettant, als ideologischer hoher Prediger wahrscheinlich weniger, Melina.
Ja, ich würde aber gern nochmal auf Wadepool und sein Russentrauma zurückkommen. Ich habe mir gedacht, was für absolute Loser hier in Deutschland politisch am Werk sind. Ja? Also die USA, die nähern sich gerade wieder an Russland an, die sprechen mit Russland, Putin bietet ihnen Rohstoffvorkommen an oder die Zusammenarbeit, die zu bergen. Und ausgerechnet das Land, dessen Wohlstand auf billigem russischen Gas basierte, ja, wir sehen ja, wie es ohne läuft, ausgerechnet das Land, das Russland überfallen hat und für den Tod von Millionen von russischen Soldaten und auch Bürgern im Zweiten Weltkrieg verantwortlich. Also dieses Deutschland will sich nie wieder versöhnen mit Russland. Das ist so irre, weil man kann auch sagen, dass der uralte amerikanische Traum sich damit erfüllt. Es war ja immer der Wunsch der USA, Deutschland und Russland auseinanderzubringen, aus Angst vor der Kombination deutsche Technik und russische Rohstoffe. Und dann erledigt es ausgerechnet die deutsche Politik selbst. Da fragt man sich, für wen arbeiten die eigentlich?
Naja, das ist offiziell für BlackRock, also zumindest im Fall.
Naja, ich hätte also nicht gedacht, dass ich Scholz hinterher weinen könnte. Aber in puncto Russland hatte der noch einen Funken Restverstand, ja, der neuen Regierung völlig abhanden gekommen zu sein scheint. Also Russland wird immer unser Feind bleiben. Also ich glaube auch, dass Herr Wadepool da auch komplett Unrecht haben wird. Ja, ich glaube, die Annäherung an Russland wird kommen und da kann Herr Wadepool poolen.
Wenn die kommt, sitzt der wahrscheinlich in der Zelle, also weil dann da wird sich so einiges ändern. Ja, aber das ist ja noch nicht alles gewesen. Wir haben ja ein Horrorkabinett, Marcel Luther hatte schon angedeutet, da weiß man gar nicht, wen man am tollsten finden soll. Karin Prien wird Familienministerin. Das ist die CDU-Schönheit, die ja immer gerne schreit, dass Antisemitismus zu bekämpfen das Allerwichtigste überhaupt sei für ihre Partei. Das ist die Dame, die, Zitat, bockfest beim Corona-Terrorismus stehen möchte und die jetzt erklärt hat, so schreibt Apollo News, dass sie weiter zur Familienpolitik ihrer Amtsvorgängerin Lisa Paus stehen wird. Unter Karin Prien schreibt Apollo, bleibt das Familienministerium Goldesel für linke NGOs. Sie will weiter ein sogenanntes, Zitat, Gesellschaftsministerium führen. Das erklärte sie jetzt in der FAZ. Und auch der staatlich finanzierte Kampf gegen rechts dürfte deswegen bei ihren besten Händen sein, mutmaßt Apollo News, auch wegen ihrer Nähe zur linksradikalen Amadeo-Antonio-Stiftung und dem linken Antifaschismus, den sie sich selbst zuschreibt. Dann haben wir Nina Warken als designierte Gesundheitsministerin und von der schreibt Nena Brockhaus, Mitarbeiterin bei Welt, an Axel Springer, auf Ex, Zitat, die Bürger fordern zu Recht eine Aufarbeitung der Corona-Pandemie und mit Nina Warken wurde stattdessen nun eine Gesundheitsministerin berufen, die für Impfpflicht und Impfregister war. Ja, sogar den Ampelparteien ein falsches Freiheitsverständnis vorwarf. Es ist nicht das einzige Problem an ihrer Berufung. Selbst die Zeit kommentierte richtig, so in Brockhaus. Sie hat keinerlei Expertise und kaum Erfahrung. Marcel, ja, choose your fighter.
Also,
wenn es Luther die Sprache verschlägt, dann sind wir weit gekommen.
Ja, ich fürchte wirklich, dass es diese Leute, was die gerade Eignung angeht, kaum wert sind, großartig kommentiert zu werden. Bei Frau Prien zum Beispiel, die ja nicht nur Familie, sondern auch die eigentlich ja gar nicht bestehende Bundeszuständigkeit für Bildung mit abdecken soll. Und die sich in bemerkenswerter Weise immer wieder sehr, sehr unkritisch gegenüber dem importierten Antisemitismus, also dem islamisch-islamistischen Antisemitismus verhält, finde ich die Position eben halt besonders bemerkenswert. Es ist eindeutig, wo Probleme liegen und es ist eindeutig, dass gerade diese Person beispielsweise Probleme gezielt verschweigt, obwohl sie unmittelbar in ihr Ressort fallen würden. Wir haben den Fall des israelischen und jüdischen Studenten, der hier von einem Hamas-Supporter in Berlin zusammengeschlagen wurde. Und zwar gezielt natürlich wegen der Tatsache, dass er Jude und Israeli ist. Und bei dem Prozess, es handelt sich ja um einen Lehramtsstudenten, bei dem Prozess ging es auch dann, wie Beobachter schrieben, um eine Vielzahl von weiteren Zeugen aus dem Umfeld dieses Hamas-Supporters, die da geladen wurden. Und die sich auch alle entsprechend deutlich äußerten, was sie denn so von Israel und Juden halten. Und die ungläubigen Worte des Richters dazu waren, was? Sie sind alle Lehramtsstudenten? Ja, Das sind alles Lehramtsstudenten. Die sollen alle Lehrer werden in Deutschland.
Das passt
und
doch.
Haben von Anfang an, ganz offensichtlich von früher Kindheit an, einen Antisemitismus eingeimpft bekommen. Und Frau Prien, die jetzt offensichtlich in ähnlicher Weise wie Donald Trump das mal über die demokratische Gegenkandidatin sagte, nach dem Motto, ich wusste gar nicht, dass sie schwarz ist, sie schien das bis gestern auch nicht zu wissen, hat Frau Prien anscheinend jetzt entdeckt, dass sie, so wie ich jetzt hier im Stern zum Beispiel lesen kann, dass sie erste jüdische Bundesministerin sei. Sie praktiziere zwar den Glauben nicht, habe auch mit der Gemeinde nichts zu tun, sondern scheint das jetzt auch eben auf einer Form von ja Abstammungsethik zu veranstalten, die, wir hatten es ja im Eingang der Sendung bereits, also ganz offensichtlich sich dann eben halt eher an irgendwelchen ererbten Eigenschaften orientiert, denn an tatsächlichen Überzeugungen, dem Handeln eines Menschen oder vor allem dem, wofür er steht. Und die Gefahr, dass eine solche Person, die sagt, ja Moment mal, ich vertrete doch ganz klar jüdische Interessen und deswegen finde ich es auch gar nicht so schlimm, dass ich als zuständige Ministerin hier sage, ach ja, wenn wir jetzt so ein kleines Antisemitismusproblem unter den angehenden Lehrern haben, ja, ach, naja, man muss ja Verständnis haben und die Amadeo-Antonio-Stiftung sagt ja sowieso, die bösen Nazis sind ja viel, viel schlimmer, die Rechtsextremen und dann auch noch diese AfD. Ja, dann haben wir doch gar kein Problem. Also, solche Figuren im Kabinett werden weiter dazu beitragen, das Vertrauen in staatliche Institutionen weiter zu destabilisieren. Vertrauen. Und darin sehe ich die große Gefahr. Also nicht im Sinne von Paul, du hast zu Recht Vertrauen angemerkt. Ich bin ein großer Gegner von Vertrauen. Das ist nun mal nicht die Aufgabe, die wir als Bürger, als Souverän gegenüber einer Regierung haben. Die müssen wir entsprechend kontrollieren. Vertrauen war vielleicht sogar das falsche Wort. Zutrauen ist richtig. Ja?
Ich würde
Zutrauen
aber gerne,
wäre richtiger. Was trauen wir denen zu? Und
alles.
Fachlich, ja, und fachlich leider überhaupt nichts Gutes in keiner Hinsicht.
Milena?
Ja, ich würde aber gerne noch mal was zu Antisemitismus und dem Begriff in Deutschland sagen. Also in Deutschland wird im Grunde auch jegliche Kritik, ja, oder auch das Mitgefühl oder sagen die auf die Ungerechtigkeit hinweisen, dass es auch die Menschen im Gaza noch gibt, ja. Also wer das tut, wird schnell als Antisemit in die Ecke gestellt. Und das ist halt nicht so. Ein Antisemit ist niemand, der Israel kritisiert, wie das in Deutschland also so schnappatmungsmäßig passiert, ja. Also man muss Israel kritisieren können, man muss auch auf das Leid der Gaza, also der Palästinenser in Gaza hinweisen dürfen, ohne als Antisemit dazustehen. Und es gibt auch in Israel selber, Israel selber ist ja auch gespalten. Das heißt, Netanyahu hat jetzt nicht 100% der Bevölkerung hinter sich. Es gibt sehr viele Demonstrationen auch gegen ihn und seine Politik, ja, die ja auch die Geiseln gefährdet, wie viele Menschen dort sehen. Also ich würde da einfach auch mal ein bisschen vorsichtig sein. Natürlich, also gibt es Antisemiten. Das sind die, die Juden per se in irgendeiner Weise hassen, was ja auch eigentlich völlig absurd ist, ja, Menschen einfach mal so zu hassen aufgrund ihrer Religion oder ethnischen Abstammung. Aber es wird halt auch sehr instrumentalisiert. Das ist so ein Totschlagbegriff in Deutschland.
Es kommt halt immer drauf an, wer es tut. Du hast natürlich völlig recht, Milena. Aber es gibt ja nun auch ganz eindeutig die palästinensischen Prozesse, Demonstrationen in Berlin, wo dann Tod dem israelischen, dem Judenstaat gefordert wird.
Aber
da gibt es ganz offenen, radikalen Antisemitismus.
Ja, aber,
völlig unstrittig, oder?
Aber auch da muss man differenzieren. Das ist natürlich politischer Antisemitismus. Ja? Also auch da, ich bin ja der große Freund der Differenzierung. Ich heiße das nicht gut. Nur ein politischer Antisemitismus ist natürlich noch etwas anderes. Das sind wenn Palästinenser Israelis hassen oder Juden hassen, dann ist das nicht schön. Aber es ist natürlich aufgrund das geht nicht aufgrund von rassischen Dingen. Ja,
es geht aufgrund von Macht im Ergebnis aber wenig Unterschied. Also warum nun jemand den anderen mit Tod verfolgt, ist mir persönlich relativ egal.
Ich meine,
wir
hassen ja inzwischen in Deutschland auch alle Russen, ja? Also so wie Herr Wadepool. Also ich meine, das ist immer falsch.
Ja.
Es muss immer eine Differenzierung her. Entschuldigt, dass Frau Lehrerin jetzt so lange geredet hat.
Macht nichts. Und wie schön das relativ ist, bevor wir zu einer anderen großen anstehenden Gerichtsauseinandersetzung kommen, zeigt ja, wie bestellt die Interpretation beispielsweise des sogenannten Hitlergrußes durch deutsche Staatsanwaltschaften und Richter. Denn da ist mir wieder was passiert. Lawfare nennt sich das in Amerika. Wenn also der Staat deine Justizbehörden instrumentalisiert, um Menschen politisch zu terrorisieren. Ich habe da die eine oder andere Erfahrung selbst gemacht. Jede Menge andere Deutsche auch. Und eine besonders interessante Kleinigkeit ist jetzt gerade passiert. Der Deutschlandfunk meldet, ein Mann wurde wegen Volksverhetzung verurteilt. Der hatte während der sogenannten Corona-Pandemie auf Facebook eine Abbildung des Eingangstores des Konzentrationslagers Auschwitz veröffentlicht mit dem veränderten Schriftzug Impfen macht frei. Das Landgericht Köln verurteilt ihn deshalb wegen Volksverhetzung zu einer Geldstrafe von 4.000 Euro. Und Felix Perreford von News kommentiert auf X, sehr zutreffend aus meiner Sicht, wenn Richter Urteile fällen, die nicht ihren eigenen Gedanken entspringen können, dann argumentieren sie gern so. Jetzt kommt das Zitat des Gerichts. Auch die seitens des Landgerichts getroffene Feststellung, der Post sei geeignet gewesen, den öffentlichen Frieden bzw. das Vertrauen in die allgemeine Rechtssicherheit zu gefährden, beruhe auf einer rechtsfehlerfreien Begründung. Perreford fragt, warum sollte ich glauben, dass das deutsche Recht jetzt nicht mehr abschätzbar bleibt, weil jemand einen Facebook-Post absetzt? Es gibt keinen tieferen Sinn in diesem Urteil. Es entspringt keinen wirklichen Überzeugung. Purer Unsinn. Mehr nicht. Und um noch eins draufzusetzen, berichtet Reitschuster, eine Frau aus Coburg, Bayern, soll im März 2024 ein Bild gezeigt haben, weswegen sie jetzt 3.500 Euro zahlen muss, denn dort wurde der Hitlergruß gezeigt. Absurderweise, und jetzt kommt Doppeldenk, ist das ein Bild von Karl Lauterbach, ein Foto von einer Demonstration, auf der er den rechten Arm hebt. Und ja, für das er niemals verfolgt wurde. Dieses Bild selber hat die Staatsanwaltschaft nämlich, als es damals dann gemacht wurde, nicht als Hitlergruß eingestuft. Jetzt aber, wo die Dame es dann geteilt hat, Milena, da ist es dann ein Hitlergruß, für den sie 3.500 Euro zahlen soll. Jetzt wissen wir genau, wie deutsches Recht funktioniert.
Ja, und das ist natürlich etwas, was die Staatsanwaltschaft auch gemerkt hat, dass da so ein gewisser Widerspruch besteht. Und da haben sie einen eleganten Ausweg gefunden. Sie unterstellen jetzt der Frau, sie habe durch die Verbreitung des Lauterbachs-Bildes beabsichtigt, eben jene verbotenen Kennzeichen darzustellen. Also es wird immer absurder. Also ich glaube, bald kommen die Chinesen und Nordkoreaner nach Deutschland, um elegante Diktatur zu lernen. Also dass die sich nicht schämen bei sowas, das ist wirklich erstaunlich. Also entweder, entweder hat Lauterbach einen Hitlergruß gezeigt oder nicht. Also Lauterbach hat offiziell keinen Hitlergruß gezeigt, aber die Frau, die ihn zeigt, mit dem erhobenen Arm, die wird jetzt wegen Hitlergruß verurteilt.
Jetzt hast du es verstanden.
Na, ich habe es vorher auch schon verstanden, aber ich wollte es nochmal in seiner ganzen Absurdität in einem Satz klar machen.
Ja, Göring sagte damals, wer Jude ist, entscheide ich. Und in letzter Konsequenz ist es nichts anderes als das. Was von den Gerichten zu halten?
Bitte? Göring, das war der Wiener Oberbürgermeister Lüger.
Oh, vielen Dank für diese Korrektur. Ich habe es bisher immer Göring zugeschrieben, dieses Zitat.
Der hat es vielleicht irgendwann mal aufgegriffen, aber nein, also genau diese, ja, diese Willkür dabei, die geht tatsächlich auf Lüger zurück. Wie ist doch Karl Lüger, ne? Irre ich mich jetzt?
Ich bedanke mich für diese Korrektur. Das werde ich
Karl Lügers, genau.
Das werde ich entsprechend korrigieren. Ja, Marcel, aber angesichts dieses Zustandes der deutschen, nennen wir sie noch Gerichtsbarkeit, also dieses deutschen Durchstellungsjustizapparates von eigentlich wesentlichen Rechtsbeugern in Rom, da stellt man sich eben die Frage, was ist da noch zu erreichen? Die Berliner Zeitung vermeldet aber dieser Tage, wie sie schreibt, exklusiv aus dem Papier, das da Marcel Lute mit seiner Good Governance Gewerkschaft zusammengestellt hat in akribischer Kleinarbeit, um die, wenn man es liest, doch Unzahl an Fehlern, Unregelmäßigkeiten und Probleme bei der letzten Bundestagswahl anzugreifen. Ablauf der Dinge ist jetzt formal der, dass Indizien für eine nicht rechtmäßig durchgeführte Wahl beim Wahlprüfungsausschuss des Deutschen Bundestages einzureichen sind. Also die Gewählten haben selbst darüber zu entscheiden, ob sie rechtmäßig ihr Amt behalten dürfen. Das ist schon mal eine interessante Konstruktion. Und danach können dann die Gerichte eingreifen. Die Berliner Zeitung fasst viele Einwände zusammen, die du da zusammengestellt hast, Marcel, mit dem gewichtigsten aus meiner Sicht, dass ein erheblicher Teil, viele hunderttausend Stimmzettel an insbesondere Auslandsdeutsche nachweislich nicht ankamen, weil die versendenden Wahlbehörden beispielsweise Briefe nach Paraguay oder andere weit entfernte Regionen, hunderttausende Kilometer entfernte, würde Annalena sagen, glaube ich, einen Tag vor der Wahl dann losschickten oder wenige Tage nur davor und das auch noch unterfrankiert. Also eine riesige Sammlung an Beschwerden, die liegt jetzt beim Wahlprüfungsausschuss. Wie schätzt du die Chancen ein, dass es am Ende zu einer Teil- oder vielleicht vollständigen Annullierung kommt der Bundestagswahl?
Da müssen wir wieder unterscheiden, ob wir davon ausgehen, dass wir in einem im Geltungsbereich des Grundgesetzes leben und handeln? Oder
ja, dann nächstes Thema.
Vielleicht,
ja.
womöglich vielleicht nicht der Fall ist. Wie meine Anfechtung der Abgeordnetenhauswahl und Kommunalwahl in Berlin damals ja sehr schön aufgezeigt hat in der Entscheidung dazu, kommt es immer im Rahmen einer binären Entscheidung nur 0 oder 1 darauf an, ob es sich um eine demokratische Wahl im Sinne des Grundgesetzes gehandelt hat, also allgemeine, freie, gleiche, geheime Wahlen, oder ob das eben nicht der Fall war. Und wenn die Wahlen ordentlich demokratisch waren, dann haben sie auf jeden Fall in ihrer Gesamtheit Bestand. Und wenn nicht, dann sind sie in ihrer Gesamtheit, und zwar natürlich so schnell wie möglich, zu wiederholen. Denn es ist ja auch damals in Berlin bereits ein interessanter Präzedenzfall eingetreten, dadurch, dass man sich so viel Zeit gelassen hat, auch damals meinen Einspruch zu prüfen und endlich diese Niederschriften beizuziehen, haben wir in Berlin die Situation gehabt, dass fast anderthalb Jahre lang sich Leute getroffen haben und behauptet haben, sie seien Abgeordnete, obwohl sie niemals demokratisch gewählt waren. Und diese Leute, die da als Abgeordnete agiert haben, die unter anderem auch eine Franziska Giffey zur regierenden Bürgermeisterin gewählt haben wollen, ohne jemals aus einer demokratischen Wahl hervorgegangen zu sein, wie das Verfassungsgericht ausdrücklich festgestellt hat, diese Leute haben eben halt dann Gesetze beschlossen. Die haben Macht ausgeübt über ihre Mitbürger. Und das ohne aus einer demokratischen Wahl hervorgegangen zu sein. Das geht natürlich nicht. Es ist aber trotzdem ganz genauso in Berlin bereits passiert. Und ich habe bereits damals darauf hingewiesen, dass das eine ganz erschreckende Blaupause ist und dass man unbedingt darauf natürlich in geeigneter Weise reagieren muss, dass die Gerichte viel, viel schneller sein müssen, den Zusammentritt eines womöglich nicht rechtmäßig gewählten Parlaments zumindest so lange zu unterbinden, bis alle Zweifel an der Legitimität durch ein ordentliches gerichtliches Wahlprüfungsverfahren ausgeräumt sind. Wir haben in Deutschland die Sondersituation, dass, das geht übrigens zurück auf die Verfassung des Kaiserreichs, dass bei uns das Parlament selbst prüft, ob es denn da sitzen darf. Hintergrund war, dass man natürlich den vom Kaiser ernannten Richtern nicht traute. Ich dachte, nee, das machen wir mal schön selbst. Hier ist die Situation eben halt eine etwas andere und insofern auch ziemlich einzigartig im Übrigen in den westlichen Demokratien. Beispielsweise in Ungarn hat der Verfassungsgerichtshof 2 Wochen Zeit, Einsprüche gegen die Wahl zu prüfen. In den USA ist der Supreme Court entsprechend schnell und so weiter und so fort. Bei uns ist es anders. Da sind diejenigen, bei denen man Zweifel daran hat, ob sie denn überhaupt demokratisch gewählt sind, die prüfen dann mal, und zwar zeitlich ohne jedes Limit, ob das denn alles so seine Richtigkeit hat. Und das ist natürlich hochgradig missbrauchsanfällig. Ich habe das in der Einspruchsschrift, die wir übrigens auch auf unserer Webseite zur Verfügung haben, wer es nachlesen will, entsprechend umfangreich dargelegt, dass das nichts anderes ist als jederzeit letztlich eine Blaupause zu einem quasi legalen Staatsstreich. Du musst nur hingehen, den Bundeswahlleiter als die einzige Entscheidungsfigur im Bundeswahlausschuss irgendein beliebiges Ergebnis verkünden lassen. Und auf Grundlage dieses Ergebnisses, sagen wir mal 100% Grüne, tritt dann ein neuer Bundestag zusammen. Und dieser neue Bundestag mit 100% Grünen, der muss dann erstmal prüfen, ob er denn da auch sitzen darf. Und erst wenn er damit fertig ist, kannst du damit vor irgendein ordentliches Gericht, in dem Fall beziehungsweise ein außerordentliches, nämlich vor das Bundesverfassungsgericht in dieser Frage, als Wahlprüfungsgericht gehen. Zeitlich ist das nicht limitiert. Mit anderen Worten, alleine damit, mit dieser einen zentralen Schaltstelle in der Exekutive, kann man bereits die Demokratie aushebeln. Das kann, um es mit meinem alten Politiklehrer zu sagen, so kann dies nicht sein in diesem unserem Lande. Und trotzdem ist es so. Das alleine ist bemerkenswert. Und was das ganze Verfahren ansonsten angeht, du hast es schon gesagt, wir haben eine Vielzahl von Organisationsmängeln festgestellt. Und das ist eben halt auch der zentrale Punkt. Es geht nicht darum, ob mal irgendwo was schiefgegangen ist, was immer mal passieren kann, sondern ob die Wahl so organisiert war, dass Dinge nicht hätten schiefgehen können bei regelhaftem Verlauf. Und diese Bundestagswahl in dieser Form war im Gegenteil so organisiert, dass Dinge nicht hätten klappen können. Denn die Einbeziehung beispielsweise der Brieffehler, also der Auslandsdeutschen, so, die eben automatisch Brieffehler sein müssen, weil das der einzig legale Weg ist, wie sie überhaupt wählen dürfen. Ich habe auch gelegentlich gelesen, ja, sollen die doch nach Deutschland kommen und hier abstimmen? Natürlich, klar, Millionen Menschen kommen mal eben für irgendeinen tollen Termin, vor allem, weil man ja aus anderen Wahlen weiß, dass man im Zweifel dann trotzdem nicht wählen kann, weil Wahllokale keine Stimmzettel haben oder so, kommen dann einfach mal hier an. Also so geht's nicht. Die müssen Briefwahl machen. Und die Bundeswahlordnung, die eine Verordnung ist, die also das Bundesinnenministerium selbst festlegt und auch beliebig verändern kann im Rahmen des Bundeswahlgesetzes, die war so gestrickt, dass tatsächlich maximal 18 Werktage zur Verfügung standen zwischen Wahltermin und Drucken eines solchen Zettelchens. Und wenn man sich dann die regulären Postlaufzeiten anschaut, sind auf der Seite zum Beispiel auch der Deutschen Post zu finden, dann sind One-Way bei idealem Verlauf zum Beispiel zwischen Deutschland und den USA zwischen 10 und 17 Werktagen veranschlagt.
10,
17 für eine Richtung. Ja, ja, für eine Richtung.
Ja, ja,
muss aber natürlich planen, dass es ganz günstig wäre, wenn es vielleicht auch wieder zurückkommt. Und wie du auch richtig gesagt hast, manche haben tatsächlich am 2. oder 3. oder 4. Februar verschickt. Manche haben aber auch erst, ich glaube, die Stadt Altum war das oder so, haben am 18.2. verschickt. Das ist auch ein bisschen knapp.
Wahnsinn.
Wir haben auch übrigens auch jetzt noch Zuschriften bekommen.
Wie es Twitter immer wieder heißt, die kacken in unsere Gehirne und sie kommen damit aber auch durch, weil sie sich selber überprüfen. Also ich meine, diese Schrift, da, du hast sie mir auch zur Verfügung gestellt, liest sich ja wie eine irre lange Sammlung dieser Ereignisse. Da sind Fotos drin von diesen entsprechenden Briefumschlägen, die das belegen. Also die Beweise sind da. Das sind wirklich beispielhafte Beweise, die annehmen lassen, dass die Liste der Verfehlungen unglaublich lang ist. Aber jetzt müsste doch entweder der Wahlprüfungsausschuss oder später ein Gericht sagen, ja, wir nehmen diese vorgelegten Beweise als zwingenden Anlass dafür, die Gesamtheit zu überprüfen. Sie könnten aber auch sagen, das sind alles kleine Einzelfälle, da starten wir überhaupt keine Prüfung, oder sehe ich das falsch?
Naja, auch da gilt wieder, in einem Rechtsstaat, nein, in einem Rechtsstaat müssten Sie ganz klar sagen, es ist das, was wir da darlegen, beispielsweise auch exemplarisch die Stadt München. Die Stadt München hat verkündet, die haben 11.000 Auslandsdeutschen Wahlbriefe geschickt. Ja, ist richtig. Das setzen wir voraus, das wird so zutreffen. Wir haben diese Wahlbriefe, also erhebliche, davon bekommen als Fotografien bzw. Scans, also sicherlich 30, 40 Stück. Und die sind gegangen nach Brasilien, in die USA, nach Australien, nach Thailand und so weiter und so fort. Und zwar mit 88 Cent Porto. 88 Cent Porto in die USA, nach Thailand,
88,
nach Australien.
Okay, das
ja, ja, das ist bestimmt auch ein Code. Nein, tatsächlich, ja. tatsächlich ist es das billigste Porto, wenn man dann auch noch Kiloware als Tarif wählt, was natürlich auch automatisch so ziemlich die langsamste Versandmethode überhaupt ist.
Man wird uns gerne
Methode. Eingewandt. Ja, aber
man
wir
könnte
haben
Vorsatz
da,
vermuten. Man
naja, aber
Vorsatz
wir haben da, vermuten. Lieber Paul, wir haben da Priority-Aufkleber draufgeklebt, wird die Stadt München dann sagen. So, dann gucken wir uns mal kurz rechtlich an und auch dazu mussten wir uns ja für die Anfechtung ein bisschen einlesen in internationales Postrecht und so weiter. Also plus, also mir kam schon mal Spanisch vor. Wenn ich versuche innerhalb der USA von Florida nach Alaska von mir aus eben halt einen Brief zu schicken, dann ist der entweder sehr, sehr lange unterwegs oder es kostet ungefähr $10, dann ist er mal irgendwann da. Und irgendwie kam mir das auch merkwürdig vor, dass also zu dem aller billigsten Tarif es dann jedenfalls aber schneller gehen soll, wenn ich da Priority draufklebe. Und da gucken wir mal, was ist denn da? Naja, also die Prioritätssendung der Deutschen Post, die ist zum 31.12.24, also rechtzeitig zum Wahltermin, abgeschafft worden. Die ist schon mal nicht gemeint. Nein, gemeint ist der Priority-Aufkleber. Und davon bekommst du 250 Stück auf so einer Rolle für 1,50 Euro. Die sind blau und sehen richtig gut aus.
Und?
Die machen aber nichts,
ja,
oder?
Ja, Punkt. Naja,
die können
was willst du denn bitteschön, Milena, für 1,50 Euro erwarten? Bei 250 Stück. Ja? Also nein, natürlich können die nichts. So, aber das erklärt natürlich, warum die Leute eben halt alle ihre Post nicht bekommen haben. So, warum denn ausgerechnet die Auslandsdeutschen? Und wie viele sind es denn eigentlich? Naja, also registriert sind es ungefähr 213.000 gewesen. Ob diese 213.000 Registrierten tatsächlich alle sind, wage ich auch in dieser Anfechtung deutlich zu bezweifeln, weil wir mehrere Fälle auch hier haben von Auslandsdeutschen, die ins WEDA-Verzeichnis eingetragen werden wollten, aber nicht eingetragen worden sind. Schlichtweg, weil man die Anträge verbaselt hat, sich nicht gekümmert hat und so weiter und so fort. Aber die, die dann wählen wollten, die konnten wegen dieses Organisationsversagens nicht wählen. Und egal wo, ich kenne leider keine einzige Umfrage, da sollte ich dringend auch nochmal mit INSA sprechen, ob die nicht Lust haben, sowas mal zu machen. Keine einzige Umfrage, die gezielt unter auslandsdeutschen Wahlpräferenzen abfragt. Aber üblicherweise leben Menschen, die ihr Land verlassen haben, auch deshalb nicht mehr in dem Land, weil sie es vielleicht gar nicht so super finden, wie die aktuellen Verhältnisse da sind. Und und eher dazu neigen, oppositionelle Kräfte zu wählen. Und da sind wir dann auch in dem berühmten Bereich, ich kürze mal ab, also wie gesagt, die ganzen vielen, vielen Fehler, das große Thema der fehlenden sogenannten Voter-ID, also dass tatsächlich einfach jeder mit einem Zettel ohne Ausweis, einfach mit einem geklauten, kopierten, nicht fälschungssicheren Zettel, auf dem steht, ich bin Paul Brandenburg und möchte jetzt hier wählen, tatsächlich eben halt auch für dich wählen könnte und du dann ins Wahllokal gehst wiederum und feststellst, Herr Brandenburg, Sie haben ja schon gewählt. Das heißt, nein, aber ich war doch noch gar nicht hier. Ja, aber hier, Ihr Name ist abgehakt. Das sind alles dann so komische Einzelfälle erstmal. Ach, kann ja mal passieren, da sind die in der Zeile verrutscht. Und Mensch, da ist die Wahlbenachrichtigung bei dir in der Post nicht angekommen. Kann ja auch mal passieren. Und was wir hier gemacht haben, war eben halt der Versuch, das zu ersetzen, was in Deutschland vollständig fehlt, nämlich eine unabhängige, zentrale Untersuchung der Wahlvorgänge darauf, ob sie eben halt tatsächlich sicher sind. Alles, was wir da haben, sind nur Einzelfälle. Und nur, wenn man es in der Gesamtform betrachtet, so wie wir das hier auf diesen 85 Seiten mit 200 Seiten Anlagen gemacht haben, nur wenn man es in der Gesamtform betrachtet, sieht man eben halt tatsächlich ein Muster dahinter. Auch wie eben halt der eine, in Anführungszeichen, Fehler zum nächsten möglichen Fehler führt und diese gemeinsamen Fehler dazu führen, dass es ganz, ganz leicht ist, diese Wahl zu manipulieren an einer Vielzahl von Stellen. Und wenn wir uns dann anschauen, dass es gerade mal um 9.400 Stimmen geht, die die Gesamtzusammensetzung des Bundestages, wir haben auch in einzelnen Wahlkreisen deutlich, genau, würde ich gleich zu kommen, die Gesamtzusammensetzung des Bundestages, nicht nur in einzelnen Wahlkreisen sind es teilweise auch nur wenige hundert Stimmen Unterschied, aber diese 9.400 würden eine deutliche Veränderung machen, weil dann das BSW ziehen würde, wenn sie 9.400 Stimmen erhalten hätten. Und sagen Leute, ja Moment mal, aber bei diesen 200.000 Stimmen, das sind ja nicht alles BSW-Stimmen. Nein, das haben wir sehr schön sauber ausgerechnet, welcher Anteil da erforderlich gewesen wäre, egal was dann wiederum andere wählen, damit das BSW einzieht. Und das macht ungefähr 10% tatsächlich aus, diese beiden Auslandsdeutschen hätten erreichen müssen, um dann doch im Bundestag vertreten zu sein. Und dann sitzen plötzlich, ich glaube 34 oder 35, ich habe die Zahl jetzt nicht genau im Kopf, BSWler im Deutschen Bundestag, die natürlich in den anderen Fraktionen abgezogen würden. Was dazu führt, dass SPD und CDU keine Mehrheit im Deutschen Bundestag hätten. Also CDU, CSU, SPD richtigerweise. Wenn die wiederum keine Mehrheit im Deutschen Bundestag hätten, dann könnten sie auch einen Fritz Merz nicht zum Kanzler wählen. Wobei ich immer noch sehr gespannt bin, ob sie ihn tatsächlich überhaupt wählen würden. Da also dann zu sagen, ach Mensch, ja, diese kleinen Fehler bei der Wahl, die sind ja gar nicht relevant für die Zukunft dieses Landes. Doch, die sind ganz massiv relevant, in absolut jeder Hinsicht. Und was nicht passieren darf, wir haben jetzt im nächsten Jahr, werden wir erleben, das 250. Jubiläum des Jahres 1776, der amerikanischen Unabhängigkeit. Diese Leute haben deshalb rebelliert damals, weil sie keine Taxation, also keine Besteuerung akzeptieren wollten, wenn sie nicht durch ihre gewählten Vertreter im Parlament repräsentiert sind.
Aber glaube ich nicht in den USA.
Das erleben wir gerade.
Ja.
Doch. Wir sind, also erstens.
Wir sind in den USA.
Nein. Was das kulturelle Engagement angeht, sind wir da noch nicht. Was die Unzufriedenheit angeht, also die Engländer, die in Nordamerika gelebt haben, die waren auch noch nicht in den USA zu dem Zeitpunkt. Es hat sich auch, die gesamte Unzufriedenheit hat sich dort über Jahrzehnte entwickelt. Und irgendwann brach sie sich wirklich Bahn. Und ich glaube, dass wir immer schneller, immer stärker, weil dieses Unrecht immer sichtbarer wird.
Ein Quäntchen von deinem Optimismus hätte ich gern. Kann ich den irgendwie kräftig erwerben?
In eine solche Lage kommen. Und dazu, solange wir in den USA im Moment eine tatsächlich freiheitsorientierte, der Meinungsfreiheit verpflichtete Regierung haben, habe ich auch eine gewisse Hoffnung, dass zumindest eben halt der negative Schwefelgestank der Unterdrückung nicht mehr aus Washington nach Europa rüberweht und dass das auch trotz dem, was ihr gerade richtigerweise über YouTube, Twitter und so weiter berichtet habt, trotzdem dazu führen kann, dass sich Freiheit und Rechtsstaatlichkeit hier einmal mehr beweisen. Und wir werden es ja sehen. Wer weiß, vielleicht schätze ich die Kollegen im Wahlprüfungsausschuss da völlig falsch ein und tue ihnen Unrecht. Sie werden vielleicht einfach sagen, Mensch, Lute, du hast völlig recht. Wir gehen nach Hause und wählen jetzt bitte nochmal neu und zwar diesmal ordentlich.
Dein Optimismus, den gönne ich dir so sehr und allen anderen draußen. Und ich hoffe sehr, dass du damit recht behalten wirst und das ja am Ende sich als begründet herausstellt. Ich spare mir anzumerken, wie ich das selber einschätze und weise einfach nur darauf hin, dass dieses Prinzip der Fehlermache auch in einem ganz anderen Zusammenhang dieser Tage ja als Mechanismus offenbart wurde. Denn wir haben hier oft davor gewarnt und da jedem gesagt, widersprecht rechtzeitig. Jetzt ist sie ja eingeführt worden, die elektronische Patientenakte. Und direkt zum Start vermeldet beispielsweise die Technikseite Heise, dass trotz zusätzlicher Sicherheitsmaßnahmen seit Dienstag verfügbar gesetzlich Versicherte eine massive Schwachstelle in dieser Akte haben. Am Mittwoch teilte die Gematik, das ist die Staatsgesellschaft, die dafür verantwortlich ist, mit. Sie habe mit Sofortmaßnahmen eine weitere Sicherheitslücke geschlossen. Und Milena, was ich daran so erstaunlich finde, ist, selbst in den sogenannten kritischen Medien wird das übernommen zu sagen, oh, Lauterbachs letzter Fehler. Ich sage mir immer, das sind keine Fehler, das ist volle Absicht. Genauso wie bei der Organisation der Bundestagswahl ist die Durchlässigkeit und die Allgemeinverfügbarkeit der intimsten Akten, der intimsten Daten im Gesundheitsbereich voller Vorsatz des Berufsverbrechers Lauterbach und seiner Komplizen in den anderen Ämtern.
Ja, dafür würde fast die Reaktion von Lauterbach auf dieses komplette Desaster mit dieser E-Akte sprechen. Der schrieb nämlich dann, in der Frühphase des EPA-Staats war mit solchen Angriffsszenarien zu rechnen. Ich bin der Gematik dankbar, dass sie auf die ersten Hinweise direkt reagiert und die Sicherheitslücke geschlossen hat. Die elektronische Patientenakte muss sehr gut geschützt bleiben. Massenangriffe auf Patientendaten müssen ausgeschlossen bleiben. Hä? Ich meine, das ist genau das Gegenteil, was dieser Chaos Computer Club mit denen, die da mitgemacht haben, rausgefunden hat, ja? Also genau diese Massenangriffe werden kommen. Das sagt im Grunde Herr Saad Johann, das ist Professor für IT-Sicherheit aus Münster, meine ich, der mit dem CCC da zusammengearbeitet hat. Der geht davon aus, dass Angreifer demnächst fertige Software nutzen, um den Aufwand zu verringern, sich da reinzuhacken. Ja? Also,
da muss man bei der Akte gar nicht, da muss man sie nicht reinhacken. Man muss sie einfach nur aufmachen und kann es dann rausmachen.
Ja, oder irgendwie, ich kenne mich da ja nicht aus. Ich habe das ja auch nur gelesen, ja, aber und da sagt er, das ist ähnlich wie die Impfung ist nebenwirkungsfrei, ja? Und später sagt er dann, ach ja, ein paar gibt's dann doch. Dieser Lauterbach ist völlig schmerzbefreit, ja?
Ja. Ich habe da zwei Hinweise für euch, die also als Laien im Medizinbereich, aber griffig und recht einfach zu merken. Wenn ein Massenmörder Medizinratschläge gibt oder Dinge anbietet, lieber ablehnen.
Ja.
Okay. Ja, ist so. Und bleibe dabei. Ist übrigens gerade kürzlich beschimpft worden, übrigens, habt ihr bestimmt auch gesehen, auf der 1. Mai-Demo ist Lauterbach nämlich aufgetaucht unter vermeintlichen Freunden. Da war er bei den linksradikalen Demos, die immer am 1. Mai stattfinden. Und tatsächlich beschimpft jemand dann aus dem Off Karl Lauterbach plötzlich, unerwartet Zitat, als Faschistenschwein und sagt, hau ab. Das Video kursiert im Netz, da ist zu sehen, wie diverse BKA-Beamte, die sie wohl sind, ihn dann schützen und aus dieser Menge führen. Und jetzt echauffiert sich die SPD-Truppe oder eine SPD-Propagandatruppe, was für Schweine, Zitat, ihn da angegriffen hätten. Die
ich kann ja den ganzen Abend rekonstruieren. Ne? Erst hat Lauterbach hat selbst gepostet, dass er in einem sehr guten Kinofilm war, im Berliner Sputnik-Kino. Ja? Die Heldin über eine Pflegekraft steht da, weil wie auch immer. Dann war er bei einem Libanesen-Essen. Das hat mir nämlich ein Freund erzählt, der genau in der Nähe saß, auf meine Frage, was ist da denn Lachsfisch?
Da kam zurück. Lachsfisch.
Da kam zurück genau das. Der hat tatsächlich Lachsfisch gegessen, ja? Und hat auf eine Frau eingeredet, ja. Ja, wirklich, ja. Der hat wirklich und hat da eine Frau belabert die ganze Zeit. Also er war mit einer Frau da. Und
die Arme.
Ja, oder auch nicht. Ich meine, niemand musste das. Und dann kam dieser Maimob, der ihn Faschistenschwein nannte.
In also ein Libanesen bisschen reingelaufen? Nein. Nein,
nee, nee, das war wohl, als er dann nach Hause ging, ja.
Okay.
Na, aber das, ja, ja.
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 Ja, so, das passiert
nennt ihm man dann das eigentlich Soziopath oder was könnte das sein, was er ist? Ja, Lauterbach, dieses komplett Empathielose, also dieses ja, es ist ihm ja völlig egal, ob was schief geht, ob Menschen sterben oder so, das scheint ja keine Emotionen zu wecken.
Das ist überraschend irgendwie bei Massenmördern, dass das so ist, oder?
Ja, ich weiß es nicht. Ich kenne so wenig persönlich.
Ja, ich kenne jetzt mehr mittlerweile, als ich wollte, mit Herrn Lauterbach oder Herrn Spahn beispielsweise.
Ja, du kennst ja auch nicht persönlich.
Nee, das stimmt. Nee, Herrn Spahn kenne ich persönlich. Doch, Spahn kenne ich persönlich. Herrn Lauterbach nur im Vorbeigehen. Und ich, wenn ich daneben sitzen würde, wie er gerade Lachsficht ist, dann würde er mich auch persönlich kennenlernen. Wer mit mir allerdings, und da sind wir bei meinem Programmhinweis von eingangs der Sendung, wer mit mir live und in Farbe, eventuell, weil wer weiß, was schon passiert, diskutieren möchte über Gesundheit und tatsächlich über das deutsche Gesundheitssystem, über die Ärzteproblematik und die sogenannten Fachkräfte, die wir da haben, der kann das vermutlich, muss ich sagen, am 8. Mai, also am Donnerstag, am nächsten Donnerstag um 18 Uhr im Landtag Brandenburg tun. Da hat mich nämlich die AfD-Fraktion, ja, rechts-rechts-Nazi, gesichert rechtsextrem, eingeladen in ihrer Reihe Potsdamer Gespräche zum Thema Fachkräfte oder Belastung. Was bringen ausländische Ärzte zu sprechen? Dr. Christoph Berndt hat mich eingeladen als einer der Vorsitzenden. Ich habe, wie das immer so ist, wenn mich gewählte Volksvertreter einladen, natürlich gerne angenommen. Das würde ich auch bei allen anderen Parteien machen. Die tun das nicht so oft. Und bin sehr gespannt, wie diese Veranstaltung dort ausgehen wird, welche Vollzugsbeamten da vielleicht erscheinen, welche Uniformierten und Nicht-Uniformierten und wie viel da so reinpassen. Kommt vorbei.
Was ist denn das für ein komisches Thema?
Bitte?
Was ist denn das für ein komisches Thema? Ich meine,
wir haben in Deutschland einen massiven Mangel an Fachkräften im Gesundheitswesen. Ja. Und die AfD fragt, was bringen ausländische Ärzte wirklich? Nützt es? Wie ist die Lage der Dinge? Weil das erheblich Probleme regelmäßig gibt, wegen Sprachprobleme.
Also mein Vater war auch ein ausländischer Arzt, als er nach Deutschland kam.
Komm doch vorbei
war am 8. Aber super.
Mai und
war
diskutier super mit dann mir mit. Du so bist herzlich eingeladen. Danach. Wenn du auch noch kommst, glaube ich, dann ist die Bude gerammelt voll.
Ja, das ist aus meinem Exil hier ein bisschen weit.
Warum das zum Beispiel ein
deswegen
wichtiger Punkt ist.
Deswegen bespreche ich das mit dir lieber hier.
Können wir gerne machen, denn da gibt es auch eine passende Meldung dieser Woche. Damit sind wir nämlich voll im Wirtschaftsproblem. Da hat nämlich Apollo völlig etwas vermeldet, was zuvor, es war glaube ich Focus, berichtete. Ein Krankenpfleger bewarb sich nämlich im Klinikum Dortmund um einen ausgeschriebenen Platz als Intensivpfleger. Das ist eine besonders rare Gruppe von erfahrenen Krankenpflegekräften und wurde abgelehnt. Mit der Begründung, dass dieser freie Arbeitsplatz, der da ausgeschrieben ist, für ausländische Fachkräfte reserviert wäre oder aber für Auszubildende. Aber nicht für qualifizierte Pfleger.
Ich verstehe es nicht mehr.
Nee, ich glaube, da bist du nicht die Einzige. Er hat es auch nicht verstanden. Er hat aber den Schriftwechsel oder diese E-Mail-Wechsel der Zeitung zur Verfügung gestellt. Und die hat sie veröffentlicht und das Klinikum stand auf Anfrage dann nicht weiter zur Verfügung. Ja, so läuft es in Deutschland.
Ich muss den Satz noch mal bemühen, von dem ich vorhin schon sprach, meinem alten Politiklehrer. So kann dies nicht sein in unserem Staate.
Ist aber.
Also wir haben ein allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, das eine solche Diskriminierung definitiv ausschließt.
Ja, auf dem Papier halt.
Ja, aber also da muss man gegen vorgehen, ganz einfach. Da muss man natürlich gegen klagen. Also macht
genau,
das,
lieber Pfleger, sofort in die GG, also in die Good Governance Gewerkschaft, GGG eintreten und sich von Marcel Luthe vor Gericht vertreten lassen. Marcel macht das gerne und aus Spaß, habe ich recht?
Da muss er sich aber hinten anstellen, glaube ich. Da ist die Liste lang der Leute, die darauf warten, dass da irgendwas entschieden wird, weil es ja eine endlose Zahl an solchen absurden Vorgängen gibt. Schauen wir beispielsweise in den Wohnungsmarkt, das ist ein wichtiger Punkt, weil auch die beliebteste Politikerin Deutschlands gerade was zu gesagt hat. Da berichtet beispielsweise die JF, Mieter müssen jetzt wegen angeblich geplanten Hochhausabrisses ihre Wohnung räumen in Bocholt. Stand ein solches Hochhaus nämlich zum Abriss bereit. Die Mieter mussten trotz zahlreicher Proteste räumen. Doch siehe da, nun wird das Gebäude plötzlich doch nicht abgerissen. Stattdessen werden dort nun, Zitat, Flüchtlinge einziehen. Nach dem Motto, wir wollen bleiben, demonstrieren nicht etwa illegale Migranten, sondern Deutsche, die aus diesen Wohnungen abgeschoben werden sollen, schreibt die Junge Freiheit. Ja, so läuft Gesundheits- und Mietmarkt in Deutschland.
Aber das ist wiederum aber eindeutiger Entmietungsbetrug. Das ist klassisch ja nichts anderes als die vorgeschobene Eigenbedarfskündigung, bei der jemand eben halt jemand aus der Wohnung schmeißt mit dem Hinweis, ja, ich möchte da einziehen. Und sobald derjenige ausgezogen ist, lässt man die Wohnung natürlich einfach wieder an irgendjemand anderen vermieten. Das, also auch das kann kann rechtlich keinen Bestand haben. Das ist aber immer das Gleiche. Ich erlebe immer wieder so häufig, dass Leute sich einfach nicht wehren gegen das, was ihnen da passiert. Ja, und was ist denn so eine schöne Demonstration, wie ich auch schon vor immer wieder auch zu Corona-Zeiten sagte? Das ist alles lieb und nett, dass da Leute irgendwie auf die Straße gehen. Ja, und es hilft vielleicht auch sozial den jeweiligen Leuten, dass sie sehen, dass sie nicht alleine sind und nicht der Einzige, der da betrogen wird. Aber was alleine etwas nützt, ist sich dagegen jeweils deutlich juristisch zu wehren, ja, mit allem, was irgendwie das Arsenal hergibt.
Im besten Justizstaat aller Zeiten, ja, genau, ja, ja. Eben, mit einer Justiz, Marcel, die ja anscheinend nur noch, also absolut rechts, wie heißt das? Ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt, extrem. wenn man gute Entscheidungen, also richtige, dem Rechtsstaat entsprechende Entscheidungen trifft. Siehst du, solche Sachen fallen mir beim Thema Deutschland schon gar nicht mehr ein.
Einfach unsere Demokratie sagen, ist immer richtig. Es geht immer um unsere liberale Demokratie. Und wenn du auf deren Seite bist, dann hast du auf jeden Fall gewonnen. Und wenn du nicht auf deren Seite bist, dann hast du auf jeden Fall verloren. Ich habe gerade erlebt, ganz persönlich mal wieder, denn lieber Marcel, ich wehre mich ja da regelmäßig mit Hilfe von großartigen Anwälten, denen ich herzlich danke, gegen solche Späße. Und zuletzt trat eine Landrichterin in meinem Fall auf ihre Richterbank. Die hatte rot strahlend gefärbtes Deckhaar, darunter kurz rasiertes schwarzes Haar im Seitenscheitel. Look and feel der Antifa, saß da im Landgericht. Und erklärt das Safsan Cebli zum Beispiel für die Äußerung, dass sie Israel hasst und damit aufgewachsen ist und die Juden sowieso nicht als Antisemitin bezeichnet werden. Das ist jetzt ein Urteil, was schriftlich noch nicht vorliegt, und dagegen gehen wir dann auch wieder in Berufung vors Kammergericht. Aber es wird auf deutschen Richterbänken Unrecht gesprochen. Politisches Terrorrecht. Und wer da noch an Rechtsstaat glaubt, der ist bestenfalls ein Träumer.
Ist denn da die Entscheidung oder die Aussage von Frau Cebli mit Israel to the moon? Weder Israel noch Mond. Also dazu hatte ich ja damals eine parlamentarische Anfrage gemacht, als sie noch weinerliche, sich hinter Michael Müller versteckende Staatssekretärin war. Ist das denn da auch bewertet worden? Weil das war für mich ganz klar antisemitisch motiviert.
Das müsstest du die Richterin Renate Gawinski aus Berlin fragen. Aber wer das wissen möchte, was da alles drin vorkommt, kann auch auf antisemitin-safsan-cebli.de gehen, eine von mir betriebene Website, wo ich all diese Äußerungen von Frau Cebli zusammengetragen habe. Aber Realitäten haben einfach überhaupt keine Bedeutung. Das erleben wir im wirtschaftlichen Zusammenhang, aber in Mietsachen auch an anderer Stelle noch, Marcel, wenn ich dich nochmal darauf hinweisen darf, denn du, in der Immobilienwirtschaft kennst du dich ja auch durchaus aus. Wissen wir ja doch alle, egal wie viel Ahnung wir vom Wirtschaftsmarkt haben und der Mietlage, das ist nicht günstig gerade für den Mieter. Es gibt wenig Wohnraum, es gibt wenig Anreiz für Immobilien und andere Unternehmer, Wohnraum zu schaffen, weil das eben ungünstig ist. Und zu dem Thema war die beliebteste Politikerin Deutschlands gerade in einer Talkshow. Die beliebteste Politikerin Deutschlands ist, und das wissen die Deutschen komischerweise nicht, obwohl sie angeblich sie alle lieben, ist Heidi Reicheneck von den Linken. Dass sie die beliebteste Politikerin ist, hat die Staatspresse kürzlich mitgeteilt. Und Frau Reicheneck saß in dieser Eigenschaft bei Markus Lanz, einer der Lieblingssendungen von Milena, berufsbedingt, um sich dort fragen zu lassen. Berufsbedingt. Um sich dort fragen.
Ja, entschuldige, war nicht, stimmte nicht. Egal, ist mach weiter.
Um sich fragen zu lassen, zum Thema Miete, ob sie denn wüsste, wie viele Menschen in Deutschland eigentlich mieten, wie viele Menschen denn Eigentum haben und wie viel Rendite auch denn Vermietung eigentlich bringen würde. Heidi Reichenecks Antwort darauf, nein, das hätte sie gerade nicht parat. Sie hatte nämlich Migräne und deswegen könne sie diese Schulabfrage nicht beantworten.
Ja. Wahnsinn, ja.
Und es geht dann weiter. Wie Torana Kota auf Ex in mich hinweist, fordert Heidi Reicheneck, die Dame mit Migräne, die Schulabfragen nicht mag, jetzt in radikaler Art und Weise unbedingt die sofortige Verstaatlichung der Deutschen Bahn. Torana Kota weist darauf hin, dass die Deutsche Bahn zu 100% dem deutschen Staat gehört. Heidi Reicheneck hat für ihre Forderung trotzdem 78.000 Likes erhalten. Der Beitrag wurde 3.447 Mal geteilt und es gab 1.100 Kommentare wie diese hier. Heidi vor Bundeskanzlerin. Ich liebe diese Frau. Heidi vor Präsident. Einfach die sympathischste Politikerin. Und ich liebe sie. Oh mein Gott. Schockverliebt.
Ja. Ich sag doch, TikTok übernimmt noch die Welt. Das wird so kommen.
Sind das denn authentische Accounts, die sowas kommentieren?
Selbstverständlich.
Oder?
Vorsicht, okay. Herr Lute. Delegitimieren Sie hier nicht unsere liberale Demokratie, indem Sie irgendwie defätistisch andeuten wollen, dass das eventuell gesteuerte Äußerungen sind.
Okay, aber gut. In Rumänien sollte das wiederum möglich sein. Habe ich richtig verstanden. Aber hier ist
Rumänien,
dann
Marcel.
Wollte noch
also nicht die letzte Demokratie Europas, wie sich, glaube ich, irgendjemand jetzt letztens Deutschland genannt hat. Also die letzte funktionierende Demokratie Europas. Worauf Paul und ich sofort Hoffnung schöpften, dass es vielleicht doch noch besser werden könnte.
Das war irgendein Historiker, den die Welt herausschleppte und der erklärte dann, dass Deutschland als die wichtigste noch funktionierende Demokratie eine Leuchtfunktion hat. Aber ich lasse euch noch nicht Sachen Wirtschaft und Wohnsituation vom Haken, denn Marcel, du hast es sicherlich mitgekriegt, in Berlin doiert man die Sache jetzt an. Die kommunale Wohnbaugesellschaft WBM Bau, die baut jetzt sogar ganz zentral in unmittelbarer Nähe zum Alexanderplatz. Das ist für die Nicht-Berliner der Ort, wo du am ehesten abgestochen wirst, wenn du da abends durch die Gegend gehst. Ganz egal warum. Will die 72 Mietwohnungen bauen. 72 neue Mietwohnungen, die dann mit einer winzigen Einschränkung versehen sind. Lesbische und queere Frauen dürfen wieder werden. Kein Scherz. Berliner Zeitung.
Ja. Ich hatte ja bereits darauf hingewiesen, genau. Sage mir, mit wem du schläfst und wann und wie und dann sage ich dir, ob du eine Wohnung bekommst. Das ist ja der Ansatz, der da ganz offensichtlich verfolgt wird. Allerdings dürfen wir nicht vergessen, dass wir nun mal Gott sei Dank dieses ganz tolle Selbstbestimmungsgesetz haben und ich mich ja zum Beispiel jederzeit einfach als Frau definieren könnte und als Frau, die Frauen liebt, könnte ich dann da wiederum einziehen. Also eigentlich ist da gar kein Problem. Das ist ja das Wunderbare, wenn man sich einmal eben halt auf ein solch absurdes Gedankensystem wie das, dass sich diese Menschen da konstruiert haben, konsequent einlässt und es übernimmt mit allen Aspekten, dann stellt man ganz, ganz schnell fest, dass dieses System in sich heraus so widersprüchlich ist, so absurd, dass man es jederzeit mit seinen eigenen Mitteln vorführen kann.
Okay,
ich stelle mir das gerade vor, Marcel Lute im Kostümchen.
Nein, mit Wallehaar, ich kann dafür anziehen, was ich will.
Und hochhackigen Schuhen.
Nein, das muss ich alles nicht machen. Also entschuldige mal, also ich kann doch, also ob ich mich jetzt als lesbisch identifiziere oder nicht.
Bisschen Lippenstift, komm.
Würdest du denn jetzt bei einer weiblich gelesenen Lesbe auch verlangen, dass die Lippenstift und hochhackige Schuhe hat? Oder ist das jetzt eine Diskriminierung, nur weil du mich männlich liest?
Was würde ich von weiblichen Lesben verlangen?
Aber wahrscheinlich, also Männer, die sich als Frauen lesen, sind dann doch meistens, haben auch das Bedürfnis, sich dann in Frauenkleidern zu präsentieren. Gut.
Ihr könnt noch lachen, Leute. Ihr könnt hier noch lachen. Aber das ist ja, wenn man es dann wirklich durchdenkt und einen Schritt weiter geht, ist das Lachen schnell vorbei. Ihr ahnt, worauf ich anspiele. In Spanien. Oder genau auf der Iberischen Halbinsel, da wurde der ganze Voco-Religionswahnsinn jetzt tödlicher Ernst. Denn da machte es Klick und der Strom war weg. Und zwar auf der gesamten Iberischen Halbinsel, also Portugal, Spanien und sogar Teile von Frankreich, waren über einen ganzen Tag vollständig ohne Strom. Die Meldungen dafür geisterten schnell oder jagten schnell durchs Netz. Und ganz schnell kam auch die Erklärung, das war ein Cyberangriff. Das haben dann nicht genannte Quellen behauptet und verbreitet. Belege haben sich am Ende nicht dafür gefunden. Letztlich ist der Blackout aus ungeklärten Gründen entstanden, wie es heißt. Und natürlich gibt es einen hochgradig Verdächtigen, wie beispielsweise Fritz Fahrenholt, erklärte Milena, mit dem hast du ja auch schon sehr aufschlussreiche Interviews geführt, dem Energieexperten.
Ach, ich soll jetzt reden?
Nein, du sollst nicht, aber du kannst nicht.
Worauf willst du?
Du hast gleich Ja gesagt.
Er hat gesagt, ich wollte eigentlich sagen, dass Spanien sich ja rühmt, Vorreiter in Sachen Sonnenenergie zu sein. Ja, und was hat jetzt Fritz Fahrenholt dazu gesagt? Dass
der hat, während das lief und bis danach, sehr interessante Daten wirklich veröffentlicht. Der hängt auch noch an Fakten, irgendwie ist er auch so oldschool. Hat Fakten und Zahlen veröffentlicht und gezeigt, welchen Anteil eben an diesen sogenannten erneuerbaren Energien Spanien hat, wie man aus dem Verbrauch und den Zusammensetzungen schließen kann oder sich der Verdacht aufdrängt, dass offensichtlich diese stark schwankenden
Es gab eine Überproduktion kurz vorher.
Genau.
Irgendwie, genau, von Solarstrom.
Genau, das Netz hat es schlichtweg nicht verkraftet. So für ganz einfache, nicht unbedingt Energieexperten und für Annalena, das Netz muss immer gleiche Spannung haben. Was reingeht, muss wieder rausgehen und umgekehrt. Wenn zu viel rausgeht, ist kaputt und wenn zu viel reingeht, geht es kaputt. Darin besteht die hohe Kunst des Netzmanagements, der bei 50 Hertz wohl gehalten wird in seiner Frequenz. Habe ich mir sagen lassen. Und wenn das nicht funktioniert, na dann bricht es eben zusammen. Dann kommt der Blackout und das ist jetzt in Spanien passiert, wie es ja diverse Ingenieure und andere technisch Bewanderte auch für Deutschland seit langer, langer Zeit als hohes Risiko einstufen. Aber Milena, da haben wir totale Sicherheit erhalten, denn die Energieexpertin des Bundes, Claudia Kempfert, die sagt, sie sieht keine Gefahr für einen großen Stromausfall.
Genau, der Chef der Netzagentur hat auch gesagt, nee, das kann bei uns ja nicht spazieren. Ne? Ja, also es ist ja schon so, dass die Nachbarländer von Deutschland, ich glaube, es ging da um Holland auch, ja, dass die schon Bedenken haben, weiter im gleichen Stromnetz wie mit Deutschland zu sein. Ne? Weil Nazis. Die Angst haben, dass sie, ja, weil die Angst haben, dass ihnen das passiert, was jetzt auch dort unten passiert ist. Ja, das sind alles Nazis. Also die Netzagentur ist früher übrigens von ein paar Leuten betrieben worden, weil die Spannung immer relativ gleich war. Ja. Und ich glaube, jetzt sind da Tausende von Leuten, die halt immer nur dabei sind, zu gucken, dass das Ding nicht abstürzt. Ja? Und dann irgendwelche teuren Kohlekraftwerke anschmeißen, mal kurz, ja, was dann auch gleich richtig Geld kostet. Also, ja. Aber ja. Was du gesagt hast, das mit dem Cyberangriff, das war ganz interessant. Also erst hieß es, oh, einen Cyberangriff schließen die Behörden nicht aus. So, im Laufe des Tages hieß es dann aber, der Cyberangriff, das hätte sich jetzt nicht bestätigt. Aber in jedem öffentlich-rechtlichen oder anderem alten Medium, was aktuell berichtet hat, war das Wort Cyberangriff immer präsent, auch als schon längst klar war, dass es keiner war. Ja, aber Cyberangriff musste immer gesagt werden. Und diese Spannungsschwankungen wurden auch erwähnt, allerdings niemals eine Begründung dafür. Ja? Also das habe ich ganz genau beobachtet. Ja. Das ist
voll. Aber da verkennt ihr jetzt vielleicht die Demokratie stabilisierende oder auch das Netz stabilisierende Aufgabe der NATO. Mhm. Also wenn ich kurz erläutern darf, Boris Pistorius hat ja erst kürzlich, vor wenigen Tagen, nochmal darauf hingewiesen, im Rahmen einer NATO-Übung, wie wichtig dieses ganze Thema Cyberabwehr sei, wie wichtig Cyberresilienz sei.
Ganz wichtiges Stichwort, ja. Mhm.
Deswegen braucht es dafür natürlich auch entsprechende Berichterstattung, um die Leute immer wieder darauf hinzuweisen, dass das ja grundsätzlich möglich sei. Und wenn man sich, wir hatten das, glaube ich, auch schon mal hier in einer anderen Sendung, wenn man sich eben vor Augen führt, dass die NATO ganz offiziell das Thema der kognitiven Kriegsführung, also sprich der Propaganda gegen die eigene Bevölkerung, ganz offiziell seit einigen Jahren als weiteres Gefechtsfeld betrachtet, in dem gearbeitet wird. Also man gezielt, auch ganz offen zugibt es auf der Seite der NATO ja nachzulesen, dass man Propaganda nach innen betreibt, um die freie Meinungsbildung der Bürger zu beeinflussen, dann ist völlig klar, warum jetzt auch natürlich im Zusammenhang mit solchen ganz natürlichen Folgen der idiotischen Energiepolitik von Cyberangriffen die Rede ist.
Du wirst lachen,
Marcel. Warte ich allerdings noch darauf, lieber Paul, dass es womöglich sicher als russischer Cyberangriff
kommt. Ja, nee, musst du nicht. Musst nicht warten. Du musst nur MoroccoWorldNews.com.
Ist schon ein Reisepass gefunden worden?
Nein, noch nicht. Aber MoroccoWorldNews.com und die Links zu dieser Sendung findet ihr wie immer im Newsletter zu dieser Veranstaltung. Die vermelden, pro-russische Hacker haben die Verantwortung für diesen Stromausfall für sich reklamiert. Eine Hackergruppe, die wohl durch mehrere andere Dinge schon belegt aufgefallen sein soll, habe das jetzt für sich reklamiert. Ja, mehr wird da noch nicht gesagt. Man arbeitet wahrscheinlich noch daran, diese Pässe herzustellen und zu verteilen. Aber zumindest hat jemand diese Steilvorlage aufgenommen. Und du wirst lachen. Ich bin ja dieser Tage einmal auch kurz durch Süddeutschland gefahren, ganz inkognito durch Südostanien, weil ich Milena mal besuchte in ihren österreichischen Bergen. Und während ich das tat, habe ich mich kurz durchs bayerische Radioprogramm gesäppt. In meinem uralt Auto, das ich da fuhr. Und da gibt es noch so ein altes Oldschool-Radio, wo man dann drehen kann. Da war ich ganz begeistert. Und da hörte ich dann Bayern 1 bis X alle möglichen Äußerungen der EU-Kommission über diesen Vorfall. Und da war es genauso, wie du gerade beschrieben hast. Denn die EU-Kommission teilte darin immer, Zitat, allen Bürgerinnen und Bürgern mit, dass dieser Stromausfall ja ein Beleg dafür sei, dass sie ja recht gehabt hatte mit ihren Warnungen und ihren Aufforderungen zur Vorsorge und die neue Vorsorgepolitik der EU das natürlich ausschließt und Sicherheit schafft. Also kein Grund zur Sorge, liebe Bürgerinnen und Bürger, eure EU-Kommission is watching you.
Ja, also es geht darum, dass die Leute präpariert sein sollten, also gepreppt sein sollten für solche Fälle, also sogenannte Prepper.
Richtig.
Die sind ja eigentlich rechtsradikal, da muss man wieder ein bisschen umdeuten jetzt. Ne?
Also das wird aber auch immer schwieriger. Ne?
Es wird immer schwieriger, aber ich möchte noch eins einwerfen, bevor wir es vergessen, was ja auch interessant ist in Deutschland, da wird jetzt ein Regierungssprecher Regierungssprecher. Habt ihr das mitgekriegt?
Nicht nur einer.
Stefan Cornelius von der Süddeutschen Zeitung wird jetzt offizieller Regierungssprecher. Vorher war er halt inoffizieller. Und damit auch alle wissen, das ist der Mann, den ihr demnächst auf der Bundespressekonferenz seht, wenn Merz Schnupfen hat oder keinen Bock, da möchte ich einen X-Kommentar von Florian Warwick von den Nachdenkseiten zitieren, weil der eigentlich alles sagt, also um den Mann vielleicht einzuschätzen. Ich zitiere, Stefan Cornelius hat übrigens noch im Februar 24 Julian Assange als Gefährder bezeichnet und in der Corona-Krise lauthals die Impfpflicht eingefordert. Cornelius ist zudem langjähriges Mitglied der Atlantikbrücke, der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik und gehört dem Beirat der Bundesakademie für Sicherheitspolitik an, welcher die Bundesregierung zu außenpolitischen Themen berät. Da stellt sich schon ganz grundsätzlich die Frage, was ein Journalist in einer solchen Art von tendenziösen Lobbyorganisation zu suchen hat. Die zahlreichen Verbindungen des SZ-Journalisten Cornelius zu transatlantischen Einflussnetzwerken wurden auch in der legendären Anstalt-Sendung am 29. April 2014 thematisiert. So, jetzt kann sich jeder ein Bild vom neuen Regierungssprecher machen.
Man könnte fast sagen, as expected, und mit ein, zwei erwarteten Meldungen schmeiße ich euch diese Woche auch raus, denn in Sachen Wirtschaft, ich lasse da ja mal nicht locker, geht eigentlich weiter auch wie geplant. Dann vermeldet unter einer Apollo News, ThyssenKrupp schließt ein Werk, das 100 ganze Jahre lang produziert hat, jetzt 300 Mitarbeiter zuletzt hatte. Das wird geschlossen, weil die Krise in der Autobranche und hohe Energiekosten ausschlaggebend seien, so ThyssenKrupp. Die Autobranche in Deutschland vermeldet derweil in Gestalt von Volkswagen und Mercedes jeweils für das erste Quartal zufälligerweise in beiden Fällen 41% Absatzrückgang beziehungsweise 41% Absatzrückgang im Kernmarkt. Und die Schweizerische Bundesbahn, die schließt jetzt die Deutsche Bahn aus, nämlich nur noch bis Basel ein. Die Grenzstadt Basel im Norden ist jetzt die Endhaltestelle für ICE-Züge der Deutschen Bahn ins Schweizer Netz, weil die Verspätungen von deutschen Zügen die Schweizer Bahnen sonst aus dem Takt bringen würden. Ja, das ist Deutschland treffend zusammengefasst. Und ihr Lieben, damit ist recht offenkundig, unsere Freiheit ist so verloren wie unsere Sicherheit und auch unser Wohlstand. Und sie alle werden nicht von selbst zurückkehren. Denn keine Partei und kein Erlöser wird uns von den Verbrechern der herrschenden Parteien Korruption befreien. Es ist allein an uns. Massenmörder wie Karl Lauterbach oder Jens Spahn, Terroristen wie Nancy Faeser oder Landesverräter wie Olaf Scholz und Angela Merkel endlich den Strafen zuzuführen, nach denen ihre Taten schreien. Einzig wir selbst können Deutschland endlich zu dem machen, was es auf dem Papier lange sein möchte. Ein Land der Freiheit, der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit. Nichts davon aber wird es je werden ohne eine Revolution. Eine Revolution für unser Grundgesetz. Die können wir erreichen in Frieden und mit Humor. Ganz einfach dadurch, dass wir die Verbrecher bei ihren Namen nennen und ihnen die Wahrheit ins Gesicht rufen, wo immer wir sie antreffen. Ich danke euch fürs Zuhören und meinen beiden Gästen für das gute Gespräch. Marcel Lute und Milena Preradovic. Das war Nummer 188 des Nacktniveaus. Die nächste Ausgabe folgt am kommenden Samstag, denn Widerstand ist nie zwecklos. Bis dahin denkt bitte daran, Nacktes Niveau bleibt einzig und allein durch eure freundliche Unterstützung auf Sendung. So ihr etwas geben könnt und möchtet, geht auf paulbrandenburg.com/spende und wählt dort euren bevorzugten Zahlungsweg. Allen Spenden herzlichen Dank und euch allen ein wunderbares Wochenende.